Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Es ist die erste von vier Vorschausendungen in diesem Jahr auf ein Grand Slam Turnier. Ja, das Jahr hat begonnen, das bedeutet natürlich auch Grand Slam Nummer 1 ist nicht weit weg. Die Australian Open stehen vor der Tür. Wir nehmen auf, denn wir haben Draws in der Hand. Fürs Herren-Einzel, fürs Damen-Einzel. Und die wollen wir natürlich so, wie wir das immer gemacht haben in den letzten Jahren, besprechen mit unserem Stammgast in diesem Fall, nämlich mit Schwelli von den Sandplatzgöttern. Hallo!
Hallo zusammen, ich freue mich, wieder da zu sein und dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, das ist selbstverständlich und selbstverständlich mit dabei ist natürlich auch Henrike. Hallo!
Hallo, ich freue mich auch, dass ihr mich eingeladen habt und ich wieder mit dabei bin.
Wir haben uns quasi selber eingeladen, kann man sagen.
Wir haben uns selber
Wahnsinn.
Eingeladen.
Und das Gleiche gilt natürlich auch für Tobi. Hallo, Tobi.
Ja, hallo, ich freue mich auch,
dass
ihr mich auch eingeladen habt.
Dann sind wir alle hoch erfreut. Ja, und wir sind natürlich voller Vorfreude, denn Grand Slam Nummer 1, die Australian Open, es geht los. Am Wochenende in der nächsten Woche sind wir schon wieder mittendrin. Und wir wollen das Ganze für euch natürlich ein bisschen sortieren. Wir wollen über ein paar Namen sprechen, über ein paar Matches. Und was mich aber zuerst gewundert hat, in diesem Jahr gar nicht live vor Ort. Tobi, was ist da los?
Ja, ich schwächle. Ja, es war mal wieder, hätte, wäre, wenn, Konjunktiv, ein großer Plan, dahin zu fahren. Allein haben wir diesmal andere Gegebenheiten, die nicht mit Tennis zu tun gehabt haben, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nicht Corona, auch nicht selber Corona, sondern einfach andere Dinge. Insofern soll es nicht sein. Jetzt muss ich das von hier gucken. Aber ich muss euch sagen, erstmal so als launisches Entree, ich bin ja so froh, dass die Australian Open beginnen, denn wenn ich so mich zurückerinnere an die letzten Wochen, dann habe ich irgendwie das Gefühl, das ging euch wahrscheinlich auch so, dass die Hälfte der Menschen irgendwie durchgedreht ist und die andere Hälfte hat, glaube ich, Männern, die irgendwie schales Bier trinken, beim Pfeilewerfen zugeguckt. Ich habe es dann irgendwann nicht mehr ertragen können, in der Zeitung nur noch über Luke Littler und sonstige Menschen lesen zu können. Also insofern, ich freue mich wahnsinnig, dass Tennis wieder richtig losgeht. Und Schwelli, vielleicht an dich mal so den Ball rübergespielt und um in diesem Kneipen-Darts-Jargon zu bleiben. Ich habe wirklich dieses Jahr, wie seit vielen Jahren, schon nicht mehr das Gefühl, dass irgendwie die Karten neu gemischt werden. Und zwar sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Gar nicht unbedingt vielleicht, was jetzt den super, super Top-Favoriten oder die Favoritin, auf die wir nachher zu sprechen kommen, angeht. Aber alles, was so unten drunter da möglich ist und doch nicht möglich ist, ich habe mich selten so auf ein neues Blatt Karten gefreut wie dieses Jahr. Wie geht's dir, Schwelli?
Ja, ist da nicht nur ein Gefühl, ist da auch tatsächlich ziemlich neu durchgemischt. Also beim Blick auf die Draws, wenn du dann siehst oder wenn ich gesehen habe, was ich mir dann auch erstmal wieder ins Gedächtnis rufen musste, dass ein Taylor Fritz an Nummer 4 gesetzt ist bei den Herren, dass eine Paolini die Nummer 4 bei den Damen ist. Ja, da sind ja neue Namen, in Anführungszeichen neue Namen dazugekommen, beziehungsweise Leute sind jetzt in die absolute Weltspitze neu nach oben gekommen. Von daher sehe ich das schon genauso, wie du gesagt hast. Und ich finde ehrlich gesagt auch, selbst in Bezug auf Top-Favoriten und Favoritinnen ist alles ein wenig weniger eindeutig, als es schon mal in den letzten Jahren war.
Da bin ich vollkommen bei dir, denn wir gehen ja gleich die Draws im Einzelnen durch und wir werden sicherlich auf Personalien zu sprechen kommen, wie Iga Swiatek. Kann sie all das, was in den letzten Wochen, Monaten passiert ist, einfach so abschütteln oder ist sie davon gezeichnet? Wie sieht's aus bei den Herren Zverev mit? Die einen schreien schon in Social Media einen Bombendraw, wenn ich jetzt, wann dann, kann sie da genauso brutal durchs erste halbe Jahr oder durch die Hardcore-Saison pflügen, wie wir das im letzten Jahr gesehen haben und. Henrike, wie geht's dir? Feuer und Flamme oder eher noch beim Darts?
Da ich ja nie beim Darts war, kann ich auch schlecht von da wegwechseln. Ja, ich freue mich, dass jetzt Tennis wieder losging nach der Pause. Bei uns ist das Wetter ja auch so semi-gut und das ist immer schön, dass man dann sieht, dass woanders die Sonne noch scheint. Man hat ja manchmal so den Eindruck, hier ist irgendwie kein Licht. Und ich hatte ähnliche Gedanken wie ihr, dass ich gedacht habe, dass die Draws so, zumindest was die Gesetzten anging, jetzt tendenziell mehr bei den Herren als bei den Damen. Also ich muss sagen, ich finde, dass das Draw bei den Damen sich irgendwie etwas üblicher liest als bei den Herren. So, was so die Namen angeht. Und ja, wir können uns auf einiges freuen, besonders auf eine, gerade bei den Herren, aber auch bei den Damen, auf eine ganze Menge ziemlich spannende erste Runden. Also das fand ich auch dieses Jahr sehr deutlich, dass da die Losgötter hatten Bock, die wollten mit einem
Oh
Knall
ja.
anfangen.
Oh ja. Und die ersten Runden und die ersten Tage sind ja eben auch die, wo es nach unserer Zeit nachts um 1 Uhr losgeht. Und deswegen, Daniel, an dich die Frage: Kannst du dich noch erinnern, vor 4 Jahren haben wir uns nachts irgendwie um 3 Uhr auf Clubhouse verabredet, um gemeinsam mit anderen Tennis-Nerds durch die Nacht zu segeln und die Australian Open sozusagen online zu kommentieren? Das ist 4 Jahre her doch schon und seitdem ist ja auch in deinem sozusagen Tennisleben viel passiert. Und ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, kann ich ja sagen, dass du durchaus auch dieses Jahr wieder nachts online sein wirst. Hoffentlich auch aus Spaß, aber natürlich auch aus Pflichtbewusstsein. Freust du dich da drauf oder ist da inzwischen so eine gewisse, sage ich mal, Professionalität eingekehrt, dass du sagst: Na ja, gut, okay, es muss halt sein.
Nö, das ist eigentlich immer schon was Besonderes. Also natürlich auch so ein bisschen die Uhrzeit, die reizt ja dann doch, dass man ja irgendwie so entweder ganz früh aufsteht, irgendwie so um 3 oder 4, oder dass man irgendwie versucht, die Nacht einfach durchzumachen, was aber dann meistens hochgradig schief geht. Von daher freue ich mich schon sehr darauf. Ich mag die Australian Open als Turnier, so wie sie vermarktet sind, wie sie rüberkommen hier nach Europa. Auch sehr, also gerade so dieses Happy Slam Flair, ich finde, das kriegt man doch sehr gut transportiert. Aber da hat Enrique wahrscheinlich einen Punkt, das liegt wahrscheinlich auch dann so ein bisschen an unserem Wetter, was wir hier so um uns herum haben. Und dann macht man quasi den Bildschirm auf und guckt so in die Sonne rein. Ich glaube, das hat da einen großen Anteil dran. Aber die Vorfreude ist auf jeden Fall da. Und natürlich hoffe ich auch, dass ich möglichst viel sehen kann. Was so ein bisschen schade ist, ich habe in den 2 Wochen andere Projekte und daher könnte es auch hier und da mal sein, dass vielleicht mal so 2, 3 Tage nichts bei rumkommt. Aber vielleicht kriege ich es trotzdem irgendwie eingeschoben.
Dann drücken wir dir die Daumen, dass wenn du auf dem Tennis drauf bist, dass du natürlich die dicksten und fettesten und spannendsten Partien erwischt. Und deswegen würde ich sagen, springen wir direkt rein. Ladies first, wir fangen an mit dem Draw, mit der Auslosung der Damen und damit der großen Frage, Schwelli. Aina Sabalenka, letztes Jahr Bombensaison gespielt, an 1 gesetzt, die Australian Open letztes Jahr auch gewonnen. Pflügt sie auch alles wieder nieder? Was ist so deine Erwartungshaltung fürs Damenturnier bei den Australian Open, also generell?
Ja, tatsächlich ist sie für mich schon die Favoritin, auch weil ich hinter Swiatek so ein bisschen Fragezeichen sehe. Sie hat jetzt eine erste Runde erwischt, die vermeintlich, also Sloane Stephens, großer Name, aber halt großer Name der Vergangenheit. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass ihr das wirklich Probleme bereiten wird. Ich glaube tatsächlich eher, dass, also was ich bei Damen, die hochgesetzt sind, in Australien immer so wahrnehme, mag aber auch nur eine sehr persönliche Wahrnehmung sein, die Gefahr, früh rauszufliegen, ist immer so am ersten oder zweiten Tag, direkt um 11 Uhr Ortszeit in der prallen Sonne angesetzt zu sein und noch nicht so richtig drin zu sein und dann gegen irgendwen rauszufliegen. Ich gehe aber fast davon aus, dass Sabalenka Stevens nicht so angesetzt wird und damit wird es dann glaube ich, für die Top-Favoritin auch einfacher in dieses Turnier reinzukommen.
Und Henrike Schwelli hat schon angesprochen, für die an Nummer 2 gesetzte, aber ja, weiß Gott, auch in der Vergangenheit nicht unbedingt zuvorderst genannte Iga Swiatek. Henrike, was glaubst du, worauf können wir uns, ein bisschen Spekulation jetzt, worauf können wir uns bei ihr einstellen? Wird das schwierig für sie in Australien? Wird es für sie ein Spießrutenlauf? Kann sie das alles abschütteln von der, sage ich jetzt mal, mentalen Seite her? Oder glaubst du, dass es eher in so eine Richtung gehen wird, dass wir uns, wenn es dann irgendwann im April auf den Sand geht, wieder ernsthaft über sie unterhalten werden?
Ja, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, die man sich stellen muss. Also Swiatek hat ja jetzt United Cup gespielt und da war, wenn ich mich korrekt erinnere, Polen auch nicht so ganz schlecht unterwegs, inklusive einer Iga Swiatek. Also ich denke, die hat genug Bälle geschlagen vor dem Turnier, um da jetzt nicht ganz kalt reinzugehen. Wenn man jetzt den Umgang der Tennis-Elite mit Jannik Sinner als Beispiel heranziehen will, dann dürfte, oder der Tennis-Fans, dann dürfte das Doping-Thema auch, glaube ich, nicht mehr durch die Fans aufkommen. Wobei ich schon so das Gefühl hatte, dass die Damen da durchaus etwas kritischer mit ihrer Kollegin waren als die Herren. Aber ist vielleicht auch nur mein Eindruck. Und da muss man mal schauen. Sie hat mit Katerina Siniakova eine unangenehme erste Runde bekommen. Muss man einfach mal schauen, wie sie reinkommt. Ich sehe da jetzt keinen Grund, warum sie jetzt sehr abfallen sollte. Aber bei ihr weiß man es nicht so ganz genau, weil sie doch in den letzten Monaten durchaus ein bisschen geschwankt hat. Also auch durchaus Matches verloren hat, die sie sonst gewonnen hätte. Und ich würde mal sagen, dass Australien mit dem doch recht schnellen Belag ihr natürlich nicht ganz so liegt. Also was eher ihr Return angeht. Wenn man sie schnell anspielt, hat sie ja ihre Schwächen noch. Muss man mal schauen. Aber wenn ich mir so ihr Viertel mal schräg drüber gucke, ist da jetzt niemand drin, den sie nicht theoretisch gar nicht schlagen kann. Also da ist sie doch einigen aus dem Weg gegangen, auf die sie vorher schon hätte treffen können. Und insofern lasse ich mich da jetzt mal überraschen. Aber es würde mich nicht wundern, wenn auch so eine Schwelli-Theorie, erstes Match, 11 Uhr, Sonne, Siniakova, blöd, aufgeht.
Gute Theorie. Die andere, die Daniel-Theorie, wäre gewesen, sie trifft direkt auf Daniel Collins. Das geht nicht, weil sie beide gesetzt sind. Aber der eine oder andere von euch wird es auf Social Media gesehen haben. Auch Daniel Collins war jetzt nicht gerade zu Spesen ihr gegenüber aufgelegt. Da gab es schon mal eine fiese Grimasse. Aber Daniel, eine andere, die auch in dieser
Hälfte... Da habe ich doch mal eine Frage.
Ja, nur dazwischen.
Ihr seid doch so gossipmäßig bestimmt viel mehr informiert als ich. Dieser Zwist zwischen Swiatek und Collins, hat das eher was mit diesen Doping-Sachen zu tun oder ist das einfach so was Persönliches, weil die ja auch schon irgendwie bei Olympia irgendwie so ein bisschen Streit hatten und oder zumindest Collins da irgendwie meinte, Swiatek hätte sich da blöd geäußert oder irgendwie so. Also ich blick da nicht so ganz durch.
Daniel, als unser Daniel Collins-Experte, kannst du uns da weiterhelfen?
Also soweit ich das damals verfolgt habe, basiert das wirklich auf diesem Olympia-Vorfall. Nun wissen wir ja aber auch aus der Vergangenheit, dass es durchaus die eine oder andere Spielerin auch schon gab, die sich während eines Matches sogar, glaube ich, auch mit Danielle Collins mal angelegt hat. Ich meine sogar Angelique Kerber, da gab es auch irgendwie mal einen Vorfall beim Turnier in den USA. Also ich kann mir vorstellen, dass es schon um diesen Vorfall geht, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen da rein spielt, ja, dass Danielle Collins jetzt nicht unbedingt eine Spielerin ist, die von allen, sagen wir mal einfach möglichst neutral sehr gemocht wird.
Ja, und da haben sich natürlich auch zwei gefunden. Also unterschiedlicher von der Persönlichkeit geht's ja kaum. Iga Swiatek eher, sage ich jetzt mal, ohne zu sehr an Stereotypen zu denken, eher der introvertierte Typ. Man sagt ihr auch nach, nicht unbedingt der selbstsicherste Typ, zumindest nach außen hin. Ja, auch immer wieder, ja, im positiven Sinne zweifelnd, aber auch schnell auch mal zweifelnd an sich, ob das alles gut genug ist, was ich hier gerade tue. Und auf der Gegenseite natürlich Daniel Collins, ein Ausbund von, ja, wie soll man sagen, von überzeugt hat, von Selbstbewusstsein und die auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Aber die Daniel Collins, wie gesagt, die kann gar nicht auf sie da treffen. Die sitzt im anderen Viertel, ist aus dem auch gesetzt. Aber in diesem Viertel sitzt eine, der normalerweise schnelles Tennis sehr, sehr gelegen kommt, die aber auch gar nicht mal selber, aber zumindest rund um ihre Coaching-Situation auch für ganz schön Aufruhr gesorgt hat, Daniel, in den letzten ja, Tagen und Wochen. Elena Rybakina, die ja mit einem deiner ja, Aufschlagslieblinge, Goran Ivanišević, einen neuen Supercoach hat und nun plötzlich kurz in Australian Open dann doch sich entschied, wieder ihren Standardcoach mit hinzunehmen zu wollen, der seines Zeichens wiederum von der WTA im Moment mit einem Coaching-Bann versehen worden ist, da es gegen ihn Anschuldigungen gibt aufgrund von, wie sagt man das, Daniel? Misshandlung ist das falsche Wort.
Ja, also ich muss sagen, also so richtig mitbekommen habe ich das nicht. Ich habe auch nur gelesen, dass es Anschuldigungen gibt. Ich weiß auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht, ob es da um häusliche Gewalt geht oder ob das außerhalb des familiären Rahmens war. Kann ich wirklich nichts zu sagen.
Also ich würde sagen, der Begriff dafür wäre wahrscheinlich interpersonelle Gewalt, unter die aber auch psychische Komponenten oder Formen davon fallen. Also es muss ja gar nicht körperlich sein.
Mhm. Ja, das stimmt. Gewalt kann auch psychisch ausgeübt werden.
Auf jeden Fall gibt es diese Anschuldigungen und dazu korrespondierende Untersuchungen der WTA, die ihn jetzt da vorerst eben auch mit einem entsprechenden Bann versehen haben. Nichtsdestotrotz hat Elena Rybakina gesagt, für sie, sie hat darunter, also hat das so nicht erfahren und deswegen soll er wieder ihr Coach sein. Und wenn es dann eben nicht ihr Coach ist, dann wird sie schon eine Rolle für ihn finden. Er ist also im Anflug zu den Australian Open, aber eben deswegen zurück zur eigentlichen Spielerin, deine Elena Rybakina, an und für sich sollte sie schon eine mit der Top-Favoritin sein für die Australian Open. Belag kommt ihr entgegen, das schnelle Spiel. Wenn dann nur nicht die Fragezeichen wären, aufgrund, sagen wir mal, eines eher nun verletzungsbedingten und eher schwächeren zweiten Halbjahres.
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also sie ist natürlich jetzt keine Spielerin, die zu den Australian Open fährt und so als Formspielerin da erscheint. Was man ihr natürlich lassen muss, sie hat sich ja wirklich eigentlich nachhaltig in der Weltspitze etabliert. Und trotzdem ist es bei ihr immer der Fall, und das wundert mich auch so ein bisschen, weil ich finde, selbst wenn sie auch in Form ist, ist sie so ein Name, der nie eigentlich groß gehandelt wird. Das kommt ihr vielleicht sogar auch ein bisschen gelegen. So würde ich sie jetzt zumindest charakterlich mal einschätzen, dass sie das auch ganz gut findet, jetzt gar nicht so im Rampenlicht stehen zu müssen. Und dass dich immer alle von links und rechts ansprechen und fragen, na, gewinnst du das Ding jetzt oder nicht? Aber also gerade natürlich so schnell das WTA-Geschäft manchmal läuft, gerade bei diesen Grand Slams, kann man sie natürlich da nicht ausklammern, weil du hast recht. Also gerade der Hardcourt kommt ihr natürlich sehr entgegen. Wobei ich würde sie sogar auf Rasen immer noch höher setzen. Aber insgesamt finde ich es interessant, weil das ist so ein Punkt, den man natürlich mit ihr irgendwie auch aufmachen kann, dass sich das Spiel bei den Damen auch dahingehend so ein bisschen verändert, dass der Aufschlag natürlich auch nochmal echt eine ganz andere Gewichtung bekommt. Also gerade auch mit so einer Spielerin wie Quinn Wang Zheng, die da natürlich auch nochmal ein anderes Fund reinbringt, entwickelt sich das bei den Damen so ein bisschen, dass wir plötzlich auch so Spielerinnen haben, ich will jetzt nicht sagen, die so als Aufschlagroboter wie irgendwie so ein Riley Opelka rüberkommen, aber die sich einfach auch noch mal sehr abheben. Ja, trotzdem natürlich aber auch in den Ballwechseln selbst unheimlich stark sind. Also das ist dadurch, ne, das meinte ich, hinkt natürlich dieser Opelka-Vergleich oder so sehr. Aber ich finde es halt aber interessant. Die
sich schon sehr drauf verlassen können.
Auf ja, genau. Also und die sich stimmt, vielleicht ja. sogar dann auch in gewissen Situationen auch noch mal mehr drauf verlassen müssen. Ich finde es aber natürlich interessant, gerade wenn man so einen Ivan Nisevic nimmt, der natürlich selber ein Spieler war, der sehr intensiv über seinen Aufschlag gekommen ist. Dass es halt auch genau in die Richtung geht, vielleicht noch mal sich da ein bisschen mehr in die Richtung zu spezialisieren, also wirklich so diese Stärken noch mal zu stärken, das finde ich halt einen sehr spannenden Ansatz. Und da bin ich halt auch, ja, dann für das kommende Jahr, jetzt nicht nur für die Australian Open, sehr gespannt, ob wir da vielleicht auch echt noch mal einen Unterschied sehen in dem Spiel.
Glaubst du denn, dass Goran Ivanisevic da noch lange Trainer sein wird? Weil ich habe von ihm so ein Statement gelesen, was so in Richtung, also jetzt in Bezug auf diese Gesamttrainersituation und dann soll ja da noch ein anderer Trainer dann wieder zurückkommen und so weiter, wo er mehr oder weniger nur gesagt hat, ja, im Moment bin ich halt hier, ne, und bin Trainer. Das hat sich jetzt für mich nicht so angehört, als wäre diese Verbindung super stabil und es ist ganz klar, dass die dieses Turnier dann noch lange überdauern wird. Ich finde es ehrlich gesagt auch relativ komisch, dass jetzt da so ein bisschen so der Eindruck entsteht, dass Goran Ivanisevic dann nur so eine Art Lückenbüßer ist. Aus seiner Sicht, nachdem er ja durchaus nicht unerfolgreich an der Seite von Novak Djokovic war, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ihnen das vielleicht auch nicht so schmecken wird, wenn dann doch auf irgendeine Art und Weise, ob als zweiter Coach oder Berater oder wie auch immer das dann sein wird, da noch jemand anders mit drin rumfuchtelt.
Boah, also schwer zu sagen natürlich von außen, aber ich halte es gar nicht mal für so ausgeschlossen, dass es vielleicht auch wirklich darauf hinauslaufen soll, dass das gar nicht so lange jetzt gemeinsam geplant ist, zumindest in dieser Intensität, dass es der Elena Rybakina vielleicht auch wirklich einfach darum ging, so ein bisschen die Zeit zu überbrücken, weil sie die Hoffnung hat, dass ihr, ich sag jetzt mal, Stammcoach schnell wiederkommt. Interessanterweise, weil wir sie gerade erwähnt haben, bei Quinlan Zheng ist das ja sogar ähnlich. Die hat ja mit Dante Bottini jetzt aktuell auch einen Coach, der eigentlich gar nicht ihr Tourcoach ist. Aber ihr eigentlicher Coach, Per Riba, der musste, glaube ich, irgendwie operiert werden im Dezember oder sowas und kann jetzt deswegen nicht mit nach Australien reisen. Und da ist es eigentlich ähnlich. Also ein Dante Bottini, der hat auch schon Kei Nishikori und so trainiert. Und ja, der hat sich auch verpflichten lassen, jetzt einfach mal 4 Wochen dabei zu sein. Und ich glaube, da ist man zum Beispiel so verblieben, man guckt irgendwie mal. Aber natürlich wird es auch da so sein, dass Quinlan Zheng nachher jetzt nicht mit 2 Coaches, die einen großen Namen haben, irgendwie um die Welt tourt. Also von daher, vielleicht unterschätzen wir da manchmal auch ein bisschen, ich sag mal, die Experimentierfreudigkeit auch von Coaches, dass sie sagen, okay, ich mach das vielleicht jetzt einfach mal über ein paar Wochen. Sehe das so ein bisschen als Projekt und dadurch ergeben sich vielleicht auch wieder ganz andere Dinge für mich.
Guter Punkt, Daniel. Denn gerade bei Coaches wissen wir, dass das manchmal sehr, sehr schnell gehen kann, dass man sich sowieso neu umorientieren muss und eine gewisse Flexibilität an den Tag legen muss. Henrike, Flexibilität ist ein ganz gutes Stichwort, auch denn bei Coco Gauff, die ebenfalls, würde ich sagen, mit zu den Favoritinnen in Australien gehört, da hat man ja auch deutlich gesehen, dass sie sich eben nicht nur auf ihre Stärken besonnen hat, sondern an ihren Schwächen in letzter Zeit sehr deutlich gearbeitet hat, sehr akkurat am Thema Aufschlag gearbeitet hat, hat sich dort einen Spezialisten mit dazu genommen, auch hier, Stichwort Daniel, Experimentierfreudigkeit. Allein, wenn sie nicht gleich in der ersten Runde auf Sofia Kenin treffen würde, dann das ist jetzt nicht unbedingt ein Los, wo man sich in Australien gleich mal für bedanken sollte. Es sei denn, man heißt Coco Gauff.
Ach ja, also habe ich mir auf jeden Fall als Match to Watch mal angestrichen. Aber Coco Gauff war schon sehr, sehr stark. Die hat mit den USA ja den United Cup gewonnen, hat unter anderem auch gegen Swiatek gewonnen, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. und wirkte doch sehr, sehr kontrolliert und sehr, sehr gut drauf. Und das ist ja bei Goff jemand, die ist ja auch, wenn es nicht so läuft, schon mental sehr stark und mit allen Wassern gewaschen und zeigt halt auch, ich sag mal, mit einer B-Leistung noch wahre Champion-Mentalität und beißt sich auch damit noch ziemlich gut durch. Dass ich es jetzt nicht so ganz sehe, wie Kenin das durchbrechen will. Aber als ehemalige Australian Open-Siegerin weiß sie natürlich durchaus, wie man auf diesen Courts spielt. Ich sage mal so, technisch betrachtet ist alles möglich. Ich sehe es nicht so ganz. Aber wenn Kenin das hinbiegt, dann wäre es, glaube ich, der Upset der Runde 1, würde ich schon sagen. Also das wäre schon... Das wäre schon ein ziemliches Brett dann. Aber
ich glaube, Goff
kann es nur
nicht
recht sein. Weil,
ja, ich glaube es auch nicht. Sie ist in Topform.
Eine harte erste Runde oder eine potenziell gefährliche erste Runde ist ja oft auch ganz gut, um so in so Turniere reinzukommen. Ich erinnere nur an eine gewisse Frau Kerber, die, glaube ich, 2016 in Australien auch am Anfang ihre liebe Mühe hatte und am Ende dann doch ganz gut aus dem Ding rausgekommen ist.
Das stimmt. Und Kerber ist ein gutes Stichwort, Schwelli, denn nachdem keine Angie mehr da ist, haben wir ja, wobei in den Vorschauen zu Wimbledon und USA müsstest du es eigentlich mitbekommen haben. Ansonsten haben wir im Podcast hier ja so eine gewisse neue Liebe entdeckt. Jetzt, wo Angie nicht mehr am Start ist, ist, sage ich jetzt einfach mal so frech, unser Favorite in 2024 war ja Jasmine Paolini. Vielleicht nicht nur unsere hier bei den Tennisproleten, sondern auch von vielen anderen. Schwelli, das wird jetzt natürlich eine harte Nuss in 25 mit den Ergebnissen aus 24. Ja? Und selbst letztes Jahr bei den Australian Open ist sie immerhin bis in die Runde der letzten 16 gekommen, ist dann da gegen Anna Kalinskaya ausgeschieden. Also, Schwelli, traust du Jasmine Paolini nochmal so eine Saison oder besser gesagt jetzt erstmal zu den Australian Open eine Bestätigung der Vorjahresleistung zu, auch vor dem Hinblick auf ihren Draw? Oder sagst du, jetzt beginnt das, jetzt beginnt dann so langsam wieder der Niedergang?
Ja, schwierig zu sagen. Also, es ist Allgemeinplatz, das ist immer schwieriger, also so ein Jahr zu bestätigen, als das zum ersten Mal zu spielen. Für sie spricht, dass sie halt nicht mehr ganz so jung ist und vielleicht nicht so überwältigt und überfordert von dieser Entwicklung des letzten Jahres ist, wie es vielleicht sein könnte, wenn man erst 16, 17, 18 oder 19 ist.
Schöner Punkt.
Dennoch wird es natürlich schwierig sein, dieses Jahr jetzt wirklich komplett so zu bestätigen. Mhm. Ich meine, sie ist Nummer 4 der Welt. Ne? Also, ja, also ich würde mich tatsächlich eher wundern, wenn sie Ende dieses Jahres auch noch Nummer 4 der Welt ist. Aber ich würde es dann trotzdem für kein schlechtes Jahr halten, wenn sie noch weiterhin Top 10 ist. Mhm. Das wäre für mich dann auch eine Bestätigung.
Das wäre definitiv ein definitiven Erfolg, absolut. Und wenn man auf ihren Draw guckt, dann ist zumindest mal dieselbe Punkteausbeute wie letztes Jahr, nämlich hier in die vierte Runde zu kommen, ist jetzt rein von der Papierform her kein Ding der Unmöglichkeit. Sie befindet sich da in einem, wie nennt man das dann, Achtel mit einer Elina Svitolina, die jetzt sicherlich auch nicht mehr auf dem Zenit ihres Könnens spielt, sicherlich immer auch nochmal für eine Überraschung gut ist. Katie Boulter tobt da noch rum, genauso wie Beatrice Haddad-Meyer. Also ich würde mal sagen, es ist zumindest gut möglich, dass wir sie auch hier wieder in der zweiten Woche sehen würden. Und wenn sie es denn weiterträgt, dann könnte es zu einem Viertelfinale mit vielleicht Rybakina oder dann doch wieder, wie immer, Madison Keys kommen. Wir werden es sehen. Aber bevor das soweit ist, ich meine, es gibt eine ganze Menge an Erstrunden-Matches, über die wir vielleicht kurz sprechen sollten oder zumindest hinweisen sollten, damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wisst, wo es sich lohnt einzuschalten. Und eins ist ja schon wieder offensichtlich, Daniel, wo guckt man als erstes hin?
Du meinst jetzt bei den Damen?
Ja.
Also auf welches Match?
Ja.
Also Sabalenka Stevens, natürlich, weil es oben steht im Draw.
Ja.
Klar, also Goff kennen und was ich mir auch aufgeschrieben habe, Osaka Garcia, das ist ja fast ein Klassiker, der niemals ein Klassiker war, aber es liest sich irgendwie so.
Ja, man hat das Gefühl, die spielen nur noch gegeneinander, oder?
Ja, ja, das stimmt.
Also wen siehst du da vorne? Erlaubst du dir da ein Urteil? Naomi oder Caroline?
Ich glaube sogar, dass Osaka das gewinnt. Aber wahrscheinlich in drei, würde ich jetzt so vermuten, wenn ich tippen müsste. Aber ja, damit habe ich es wahrscheinlich gejinxt und Garcia gewinnt das irgendwie 6-2, 6-1 oder sowas.
Und kommt dann plötzlich doch wieder aus Versehen bis ins Viertelfinale.
Genau, irgendwie so, ja, ja. Das wäre dann wahrscheinlich der Lauf dahinter. Es ist bei Goff ja genau dasselbe, ne? Weil Henrique das ja vorhin auch sagte, die ist absolut in Topform. Also jetzt so auf dem Papier ist zum Beispiel Goff für mich die absolute Favoritin, aber auch das hätte Henrique ja vorhin schon. Noch vor Sabalenka, ja, würde ich wirklich sagen. Okay. Aber wahrscheinlich, ja, ist genau das der Punkt, dass sie dann irgendwie doch in der dritten Runde oder so überraschend rausgeht. Weil wir ja schon oft einfach den Fall hatten bei den Damen, dass wir gesagt haben, ja, diese ein, zwei Spielerinnen, die sehen wir ganz weit vorne und dann war es das relativ früh. Aber gerade das macht es natürlich auch spannend.
Na klar, ein, zwei Upsets, wie es so schön heißt, haben wir eigentlich immer. Henrike, wo hast du ein, zwei Kreuzchen gemacht so in der ersten Runde der Damen, wo du sagst, da schaut mal drauf?
Ich fand tatsächlich Ostapenko-Bencic interessant, weil es mich beeindruckt hat, wie Bencic nach ihrer Babypause doch wieder reingekommen ist. Ob es jetzt dafür reicht, um eine aus allen Winkeln durchfeuernde Ostapenko schon zu besiegen, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es spannend ist. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Alexandrova gegen Raducanu, weil ich einfach bei beiden nicht weiß, wer wie gut drauf ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für beide so ein guter Start ist. Ne, direkt mit so einem Brett ins Turnier reingehen, dann ist es meistens danach noch leichter. Und Fernandes Starodubtseva, das auch, weil ich Starodubtseva eigentlich ganz interessant finde, die sich jetzt auch.
Erzähl uns mal was. Was macht die?
Ja, ich habe die jetzt aus irgendeinem Grund öfter mal gesehen.
Okay.
Und weil Leyla Fernandes ja auch gesetzt ist an 30 und dann immer so kein Name dazu, dann immer man denkt, ne, auch so für unsere Tipper hier, nimm mal die halt.
Da sagst du Vorsicht, Vorsicht, das könnte auch nach hinten losgehen.
Ja, das weiß ich nicht, aber das sind immer so
Stolpersteine.
Ja, ne, das sind gerade so Leute, die einfach auch in letzter Zeit oder ganz okay drauf sind.
Guter Hinweis.
Sehr muss man mal Hinweis. Gucken. Oder, ne, also ich meine, es sieht jetzt nicht so aus, aber wie unangenehm das jetzt wird. Wobei ich auch interessant fand, dass Fernandes ganz gut ins Jahr gestartet ist. Weil die ist ja auch so jemand, wo du immer denkst, die hatte ihren einen Run bei den US Open und das war's.
Gut, ist auch noch jung, kann auch noch.
Ja, um Gottes Willen. Also sie hat ja jetzt schon mehr erreicht. Aber was ich auf jeden Fall, wenn es sich irgendwie einrichten lässt, mal angucken wollte, ist Clara Tauson gegen Linda Noskova.
Ja, schönes Nachwuchsduell.
Genau, da habe ich nämlich auch gedacht, da kann man mal gucken, was man sich so in den nächsten Jahren angucken kann. Hm. Also,
aber
wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das, glaube ich, mit das. Ja, fast schon mit das Interessanteste.
Aber dein Hinweis mit dem Tippspiel und so ist gut, denn was viele, die bei unserem Tippspiel mitmachen, auch immer gerne machen, gerade in den ersten Runden, sie tippen wahnsinnig gerne auf Deutsche. Ich meine, ich kann das verstehen aus einer Fan-Perspektive und dann fiebert man vielleicht sogar doppelt mit. Nicht nur, weil man bei unserem Tippspiel grundsätzlich mitfiebert, sondern weil man dann eben auch noch in dem Fall für die deutsche Spielerin ist. Deswegen Frage an unseren DTB-Experten Schwelli. Würdest du auf einen Deutschen in den ersten Runden tippen? Und wenn ja, auf welche?
Oh, schwierig,
Schwer,
schwierig, weil das für mich. Wie viele haben wir drin? Habe ich richtig gezählt? Drei nur im
ja.
Hauptfeld.
Siegemund, Maria Niemeyer habe
Ja,
ich entdeckt.
genau,
Alle in der ersten Hälfte.
Der Lys dann auch noch gescheitert in der Qualifikation, in der letzten Quali-Runde, glaube ich, ne?
Ja.
Ist echt schade, dass da nichts noch nachrückt außer Quali. Ja, für mich sind das eigentlich auf jeden Fall keine Bänke, aber wie soll das bei den Weltranglistenpositionen, auf denen die drei im Moment sind, auch anders sein? Da bist du im Grand Slam halt, wenn es hochkommt, auf Augenhöhe mit deiner Erstrundengegnerin. Wenn du Pech hast, bist du die Außenseiterin. Und so schlecht finde ich die Auslosung von den drei nicht. Also sie haben jetzt da nicht, die spielen, glaube ich, alle drei nicht gegen gesetzte Spielerinnen. Niemeyer hat sogar eine Qualifikantin, die dann aber den Vorteil hat, dass sie eben schon drei erfolgreiche Matches in Melbourne gespielt hat. Also ganz, ganz schwierig. Und wenn es echt schlecht läuft oder es muss nicht mehr super schlecht laufen, es könnte auch normal laufen, weil es ansonsten echt so eine Augenhöhe- und Tagesform-Sache ist, dann kann es auch mal nach hinten losgehen und wir haben in der zweiten Runde gar niemanden mehr, was echt bitter wäre.
Ja.
Ich hoffe irgendwo auf Laura Siegemund, die sich dann doch da vielleicht irgendwie durchbeißt, vor allen Dingen, weil ich da auch sehr auf eine zweite Runde gegen Jane hoffe.
Ja.
Das kann ich mir als einfach großes Spektakel und emotionsgeladenes Ding sehr gut vorstellen. Also das würde ich halt gerne sehen und deswegen würde ich Laura Siegemund nicht nur deswegen, aber auch deswegen in der ersten Runde sehr die Daumen drücken.
Durchaus, denn wer von euch die Chinesin jetzt noch nicht näher verfolgt hat, obwohl sie an 5 gesetzt ist, das ist durchaus auch ein, ja, wie soll man sagen, ein Hitzkopf. Auf jeden Fall treffen da zwei Charakter aufeinander. So sie es denn beide über die erste Runde schaffen. Aber gehen wir mal davon aus, dass das so kommen wird, beziehungsweise drücken Laura Siegemund vor allen Dingen die Daumen. Und bei den anderen beiden Deutschen natürlich auch. Wir werden sehen. Schwelli, hast du noch ein Popcorn-Match irgendwie, was nicht erwähnt wurde? Oder vielleicht eine einzelne Spielerin, die noch nicht so im Fokus steht, wo du aber sagst, Mensch, die habe ich jetzt neulich mal gesehen, Nachwuchstalent, achtet da mal drauf.
Ein einzelnes Match habe ich eigentlich weniger. Tatsächlich haben wir das schon alles angesprochen. Aber das, was wir angesprochen haben, der Teil des Feldes, in dem Goff ist, in dem Osaka drin ist, in dem Bencic Ostapenko drin sind, in dem auch Muchova drin ist, finde ich schon sehr interessant, wie sich das dort im Draw entwickeln wird. Also ich finde, da sind halt nicht nur diese ersten Runden mit Goff, Kenin und so weiter interessant, sondern auch dann, was in zweiten und dritten Runden potenziell passieren wird. Ich glaube, da wird man gute Matches sehen, ne? Also so eine dritte Runde, die dann zwischen Goff und Fernandes zum Beispiel sein könnte, das würde ich mir auch ansehen.
Ja, absolut. Da bin ich bei dir auch. Badosa gegen Marta Kostyuk. Tolles Match, wenn es denn so
Ja,
zustande
oder
kommt.
eine zweite Runde Muchova, entweder gegen Osaka oder
Ja,
Garcia.
genau,
Ja,
ist jetzt auch
absolut.
nicht so
Ja.
scheiße, ne?
Ja, ja,
Nee,
ja. Auch
wirklich nicht so
auch
scheiße.
einfach was gerade wenn es Osaka gegen Muchova wäre, so der Clash des Spielstile und der Herangehensweise ans Tennis ist, das wäre schon was, ja.
Insofern, Daniel, bei dir habe ich schon vernommen, also dein Tipp ist, bei den Damen dürfen wir uns dieses Jahr auf Coco Gauff als Siegerin freuen, richtig?
Das würde ich aktuell so verlauten, ja.
Und Henrike, was sagst du?
Och,
Noch?
ich
Nee,
nehme
gar nicht.
einfach Sabalenka. komm.
Sabalenka.
Die macht drittes Mal in Folge. Wäre doch auch mal was Neues.
Absolut, total. Ich gehe mit dir. Ich denke, ich bin vollkommen deiner Meinung, Daniel. Coco Gauff in absoluter Topform. Insofern vorweggenommenes Finale, dieses Jahr das Halbfinale. Sabalenka gegen Gauff, leider. Ja, ich hätte es gerne als Finale gesehen. Sabalenka geht dann ins Finale. Von der anderen Seite kommt nicht Swiatek, ja, kommt auch nicht Rybakina, sondern, Moment, ich hatte es mir aufgeschrieben, von der anderen Seite, ja, man mag es kaum zu glauben, ja, Madison Keys doch nochmal im Finale, aber die hat keine Chance gegen Arina Sabalenka. Und Schwelli, was sagst du?
Also auf Madison Keys wäre ich jetzt echt gar nicht gekommen.
auf die kommt man auch nie. Die ist einfach immer da.
Ja, ja, aber sie hat es halt noch nie so richtig nach Hause gebracht.
Ja, eben immer bis zum Halbfinale oder Finale. Ja. Okay, heute ist mal wieder Finale dran.
Ja, ich bin aber auch ganz langweilig und würde mich dann doch bei den Damen auf Sabalenka festlegen. Also ich habe das Gefühl, dass die irgendwie am stabilsten spielerisch ist und wenn sie richtig gut trifft, sowieso kaum zu schlagen ist. Australien liegt ihr ja ganz offensichtlich. Also ich sage Sabalenka.
Also gut, dann haben wir 3-1. Mal gucken, ob überhaupt einer von uns Vieren recht hat. Wir machen eine kleine Werbepause. Nein, Spaß.
Ich kann eine Werbepause machen. Ja. Ja. Und zwar kann ich nämlich nochmal sogar für die Gegnerin von Quinlan Zheng werben, nämlich Anca Todoni. Die habe ich nämlich letztes Jahr sogar live spielen sehen, 2-3 Mal, mich sogar auch schon mal mit ihr ein bisschen ausgetauscht. Und die ist wirklich sehr, sehr interessant. Die ist noch sehr jung, 20 Jahre alt. Steht jetzt zum zweiten Mal in einem Grand-Slam-Hauptfeld, hat es in Wimbledon letztes Jahr geschafft über die Quali, da sogar auch die erste Hauptrunde dann gewonnen. Und die hat in den letzten Wochen auch extrem gut gespielt. Also die steht, glaube ich, jetzt so irgendwie 110, 120 in der Welt, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Aber hat echt nochmal einen großen Sprung gemacht letztes Jahr, hat im Herbst einen Challenger bei den Damen gewonnen, ist jetzt auch in Brisbane ins Hauptfeld geschafft beim 500er. Also das wird Quinlan Zheng wahrscheinlich gewinnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch gerade mit dem Stil von Todoni ein bisschen Probleme hat, weil die ist auch selber sehr groß, kommt auch selber natürlich dadurch über den Aufschlag. Das kann interessant werden, weil die halt auch gerade echt gut in Form ist.
Sehr schön. Und ihr habt es hier als erstes gehört. In diesem Podcast, den es seit 6 Jahren gibt und den es auch weiterhin geben wird. Und das nicht nur zu den Grand Slams. Das sei insbesondere in dieser Woche betont. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. kommen wir zu den Herren. Ladies first, Henrike. Erstmal so generell dein Eindruck über das Herrentennis kurz vorm Start von Melbourne. Was geht dir so? Gibt es so ein, zwei Gedankenfetzen, mit denen du ins Turnier gehst?
Wie ich eben schon gesagt hatte, eine unglaubliche Fülle an verdammt guten Erstrunden-Matches, die in Teilen auch zu einer unglaublichen Fülle an verdammt guten Zweitrunden-Matches führen könnten. Insofern kann man, glaube ich, die ersten 4 Tage durchaus was abgreifen. Und dann ist das so ein bisschen so eine Mischung aus mal gucken, wie die so drauf sind. Also zum Beispiel in Sinner hat man ja jetzt nicht spielen sehen. Und es ist, glaube ich, auch wirklich das, was wir vorhin gesagt haben. Das ist so, es wirkt noch relativ offen alles. Klar, man hat so seine ein, zwei üblichen Verdächtigen, wo man sagen kann, naja, paar per Papier sollte es was werden mit denen. Aber so richtig ein Gefühl dafür, wie diese ganze Show hier ablaufen wird, habe ich jetzt anders als bei den Damen noch nicht.
Ja, Und gleichzeitig finde ich,
Ich finde das
ich
gut,
habe
also nicht falsch
ja
verstehen.
total, total, total und gleichzeitig, und ich habe es eingangs gesagt, finde ich, treffen wir uns in einer Situation wieder, wenn ihr einfach mal an die letzten Jahre zurückdenkt. Da kam, wir reden jetzt vielleicht noch gar nicht so sehr über die Favoriten und wer es gewinnt, aber ein Standard-Statement auch von Schwelli war immer, Moment mal, Australian Open brauchen wir erstmal gar nicht lang reden, Novak Djokovic. Ich meine, 10 Siege bei den Australian Open, welches Turnier, wenn nicht dieses? Und das, finde ich, macht den Reiz dieses Jahr aus, dass selbst bei einem Novak Djokovic wir uns fragen werden und gespannt sind auf ihn und auf Andy Murray. Und zwar, ich würde sogar wirklich mal sagen, in freudiger Erwartung. Ja? Weil die alten Battles, die gibt es nicht mehr. Es ist kein Nadal, es ist kein Federer mehr da, es ist kein Murray mehr da. Und ich finde, es
Murray
hat einen
ist
ganz.
noch da,
Ja,
wenn auch
eben,
nicht mehr auf dem Platz.
er ist mit Djokovic da. Und allein dieser Fakt, dass wir nicht wissen, wo Djokovic steht, ja, und ob und wie er das hinbekommt, auf der Jagd nach seinem 25. Titel, denn das ist es ja, was ihn noch treibt oder überhaupt noch ein weiterer Grand Slam-Titel. Das finde ich signifikant anders als in den letzten 10, 15 Jahren, Schwelli, oder wie geht's dir bei der Personalie Djokovic?
Ja, sehe ich genauso. Also auch er wird vom Alter nicht verschont bleiben. Es sind eigentlich zwei Komponenten. Es ist die Frage, kann er noch dauerhaft Woche für Woche auf diesem Leistungsniveau spielen, was er mal hatte, würde ich sagen, nicht mehr. Das wird wie bei Federer, wie bei Nadal sein, dass es mehr Einschläge gibt, dass es mehr Ausbuchtungen der Leistungskurve nach unten gibt, wo dann auch mal Niederlagen kommen können. Was aber auf der anderen Seite nicht heißt, dass er nicht mehr gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwie ein großes Turnier zu gewinnen oder ein Grand Slam zu gewinnen. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Das haben wir ja auch bei Nadal gesehen, dass er sich auch noch mal im Spätherbst seiner Karriere, nicht ganz zuletzt jetzt, aber davor noch mal zu ganz großen Leistungen aufschwingen konnte, auch wenn er zwischendurch mal öfter kassiert hat, als es Jahre und Jahrzehnte davor der Fall war. Was ich ganz interessant oder finde, ist der psychologische Aspekt. Andrew Agassi hat ein Interview gegeben und so sinngemäß gesagt, dass Djokovic halt die Gegner abhanden gekommen sind, die großen Gegner, die er hatte mit Nadal und Federer, und dass er sich jetzt eine neue Motivation suchen muss und dass das gar nicht so einfach ist, sich diese Motivation dann aus Leuten wie Alcaraz und Sinner zu ziehen, die ja nun mal eine ganz andere Generation sind und wo auch irgendwo klar ist, dass er nicht mehr gemeinsam mit denen einen ganz langen Weg gehen wird. Ich bin gespannt, ob er das irgendwie schafft, woraus er jetzt noch weiter Motivation zieht. Klar, der 25. Grand Slam kann es sein. Ansonsten bleibt ja nicht mehr viel, ne? Weil gegenüber Federer und Nadal hat er ja in Anführungszeichen schon gewonnen. Da führt er in praktisch allen Statistiken, außer irgendwelchen ganz abstrusen Sachen. Da ist klar, dass er erfolgreicher ist. Also jetzt so rein dieses Titelsammelnde kann es auch nicht mehr sein. Ich bin gespannt. Komplett abschreiben würde ich ihn aber deswegen auf keinen Fall. Also der ein oder andere Grand Slam ist dieses Jahr meiner Meinung nach immer noch möglich. Zumal wir ja eben auch nicht so genau wissen, was ist mit Alcaraz und was ist mit Sinner.
Ja, absolut. Und da werden wir auch gleich drauf eingehen. Vorher aber natürlich noch die ideale Brücke von Djokovic zu Daniel. Die kann nur über einen 2 Meter und, was ist er, 12? 2 Meter und 12 Mann gehen. Riley Opelka hat Novak Djokovic in der Vorbereitung eine, ich weiß nicht, ob empfindliche, aber auf jeden Fall eine Niederlage zugefügt. And he's back, your man, Daniel. Was sagst du zu Riley Opelka?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, ne? Also er hat Djokovic geschlagen, dann hat er im Halbfinale Tast drauf, Handgelenksprobleme gehabt. Da war eigentlich an dem Tag sein Glück dann nur, dass er das doch in drei gewonnen hat, weil Patchy Pericard so ja eigentlich mit sich selber mehr zu tun hatte. Und ja, zum Endspiel musste er dann sogar aufgeben. Und was auch wieder, finde ich, so ein bisschen sinnbildlich war bei ihm, im Endspiel ging es wohl um Rückenbeschwerden. Und er sagte halt auch vorher schon, dass ihm eigentlich vor dem Match schon klar war, dass es schwierig wird und dass sie halt irgendwie alles versucht haben, damit er dieses Finale spielen kann. Am Tag davor allerdings im Halbfinale hat er das Medical Timeout genommen, weil er Handgelenksprobleme hatte. Und ja, das ist halt wirklich Riley Opelka, wie man ihn am besten beschreiben kann. Also hat halt so viele Verletzungsprobleme und war jetzt ja auch über, ich glaube, 2 Jahre nicht auf der Tour unterwegs. Er hat Djokovic geschlagen, das würde man ihm natürlich auch wieder zutrauen. Aber ich würde sogar fast sagen, ich zweifle sehr, ja, dass er überhaupt in die dritte Runde kommt, weil er vielleicht sogar auch gar nicht spielen kann.
Spielen kann, ja. Denn ansonsten, du sagst es, könnte es ein schnelles Wiedersehen geben mit Novak Djokovic in der dritten Runde, qua Auslosung. Also Novak Djokovic in der unteren Hälfte an Position 7 gesetzt. Nichtsdestotrotz, wenn ihr auf die Auslosung schaut, wird eben die Position 7 hier zugelost, eben an der obersten Stelle in der unteren Hälfte geführt und spielt gegen einen US-Amerikaner, Baza war ready. Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich habe noch nie von dem gehört. Er hat eine Wildcard bekommen. Vielleicht gibt es ja eine Überraschung, aber ansonsten sollte Novak sich schon in der zweiten Runde wiederfinden. Könnte dort auf Kotov treffen, durchaus ein unangenehmer Gegner. Und wir werden mal sehen, ob es zur Runde 3 gegen Opelka kommt. Könnte aber auch ganz anders und hätte, wäre, wenn, denn da ist ja immerhin auch noch ein Tomasz Machak da. Henrike, der macht durchaus von sich reden in den letzten Wochen und Monaten, oder?
Ja, ich habe so das Gefühl, dass meine Platte heute ein bisschen auf United Cup eingestellt ist, weil ja. Ich das immer wieder einwerfe.
Aber wirklich da.
Aber Tomasz Machak hat beim United...
Heißt er Machak oder Machak?
Oh du, ich kann kein Tschechisch, tut mir leid. Machak wahrscheinlich. Okay. Wo war ich denn? Ach ja, United Cup. Auch er hat beim United Cup verdammt gut gespielt, musste dann am Ende verletzungsbedingt bei einem Match rausziehen, aber ich kann mir vorstellen, dass das mehr so ein Überspielen war, weil man beim United Cup dann doch von 0 auf mehr als 100 geht. Das ist natürlich dann schon einiges an früher Belastung. Und Machak hat ja auch Mixed dann immer noch fröhlich mitgespielt. Insofern, habe ich auch direkt gesehen, weil mich das interessieren würde, wenn er tatsächlich auf Opelka trifft. Einfach, weil es dann ähnlich wie bei Osaka gegen Machaks Landfrau, Muchova, ein sehr durchaus kontrastreicher wäre als Anlage. Und könnte ich mir auch vorstellen, durchaus unangenehm für Novak Djokovic. Ich will jetzt nicht sagen, dass er ihn direkt schlagen kann, aber eben weil es dieses Fragezeichen gibt bei Djokovic, muss man mal gucken, was dazu kommt.
Schwelli sowieso, alle reden vollkommen zu Recht von den Italienerinnen und Italienern, aber es bleibt immer wieder festzuhalten, die Tschechen sowohl im Herrentennis als auch im Damentennis wirklich fantastisch, was die für Spieler und Spielerinnen immer wieder hochbringen. Wir dürfen nicht vergessen, ein ganz junger Jakub Mensik, nicht gesetzt, ja, natürlich noch nicht gesetzt, aber trifft in seiner ersten Runde in der gleichen Hälfte des Tors auf einen ganz alten Bekannten, ja, gegen Basilashvili, könnte dann gegen Kaspar Ruud kommen in der zweiten Runde. Die Tschechen machen richtig seit Jahrzehnten richtig gute Arbeit, oder, Schwelli?
Ja, absolut. Hatten jetzt vielleicht nach Berdik so eine kleine Delle bei den Herren, die aber jetzt auch schon längst wieder vorbei ist. Immer sehr mit sehr vielen Leuten, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, im Top-100-Bereich vertreten, was ja dann eigentlich schon die Basis dafür ist, dass es für einige dann auch noch weiter nach oben geht. Und mehr kannst du, wenn du jetzt auch Verbandsarbeit ansprichst, meiner Meinung nach vom Verband eigentlich auch gar nicht einfordern. Also gute Verbandsarbeit, gute Trainingsarbeit national zeichnet sich meiner Meinung nach dadurch aus, dass du die Leute dahin bringst und der Rest ist dann viel Glück, viel persönliches Talent und Engagement und Willenskraft und Charakterstärke und so weiter. Und das machen die ganz offensichtlich sehr gut. Wobei man eben aber halt auch sagen muss, soweit ich das mitbekomme, ist Tennis halt sowohl bei Jungen als auch Mädchen halt eine extrem populäre Sportart in Tschechien. Und da hat man dann natürlich dann auch als Grundvoraussetzung schon mal einen sehr guten Pool an athletisch guten Kindern, aus dem man schöpfen kann.
Absolut, absolut. Und das, wie gesagt, nicht erst seit ein paar Jahren, sondern man kann wirklich sagen, seit Jahrzehnten. Ja, also man verzeiht es mir aber selbst Zeiten des Ostblocks, ja, wo man nun weiß Gott auch hätte hingehen können und sagen können, naja, Tennis ist nun eher eine westlich geprägte Sportart und da waren insbesondere die tschechischen Spielerinnen und Spieler schon immer top. Ich meine,
ja, bei Tschechien oder der ehemaligen Tschechoslowakei ist es halt wirklich schon eine wirklich jahrzehntelange Tradition aus dem letzten Jahrhundert heraus. Italien ist halt das Gegenbeispiel und vielleicht dann auch das Vorbild, was man sich in Deutschland nehmen sollte, dass sowas nicht in Stein gemeißelt ist und dass man aufholen und überholen kann. Weil die haben halt mit einem ganz klaren Konzept, was Aufbau von einer Turnierlandschaft angeht und was Generierung von Geld angeht, um dann Leistungssport fördern zu können, haben es geschafft, an den Punkt zu kommen, wo sie jetzt sind. Die waren ja jetzt auch gerade im Damenbereich nicht komplett unerfolgreich, auch in vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Aber diese Masse gerade an jungen Herren, die da jetzt in der Top 100 und in der Top 200 sind, das ist schon beeindruckend. Und das hat auf jeden Fall was mit Verbandsarbeit zu tun.
Definitiv, da müssen und werden wir in Deutschland noch hinkommen. Nichtsdestotrotz in dieser gleichen Hälfte von Djokovic, die übrigens, wir haben bisher nur über Djokovic gesprochen, wir könnten jetzt 5 Stunden nur über diese Hälfte sprechen, denn da sitzen Spieler drin wie Grigor Dimitrov, wie Carlos Alcaraz, wie Kaspar Ruud und natürlich unten dann Alexander Zverev. Deswegen Thema deutsche Spieler in der Hälfte gleich, wenn ich es richtig sehe, 3 mit Dominik Köpfer, der sich erfolgreich durch die Quali gespielt hat, mit dem guten Alexander Zverev und der liebe Jan-Lennard Struff ist auch, genau. Daniel, Struffi, wie immer natürlich, erste Runde gegen Gesetzten, aber Oji Aliasim könnte er knacken, oder?
Ja, den kann er knacken. Also bei Oji Aliasim ist es ja mittlerweile so, dass du vorher nie genau weißt, was du bekommst. Also das ist für mich eigentlich mittlerweile sogar von den Spielern, die oben stehen, eigentlich die größte Wundertüte, weil der hat manchmal so Wochen und Matches, wo er dann auch gleich irgendwie erste Runde gegen auch Spieler verliert, wo du dich fragst, wie kann das eigentlich passieren? Und dann hast du so den Eindruck, okay, der ist komplett außer Form. Und dann hast du aber auch ganz schnell wieder oder auch eine Woche drauf so Phasen, meistens sogar im Herbst, wenn es dann irgendwie so Indoor-Hardcourt geht, wo er eigentlich die Sterne vom Himmel spielt und dann auch seine Titel jetzt mittlerweile ja auch holt. Das ist ja auch hinzugekommen, nachdem er zu Anfang immer noch die Endspiele verloren hat. Also ja, natürlich kann er definitiv schaffen, wobei ich jetzt aber auch sagen muss, dass ich auch Jan-Lennard Struff bisher in diesem Jahr noch nicht so für mich greifen kann, dass ich dir jetzt sagen kann, ja, also der hat die Form, dass er das auf jeden Fall schaukelt. Ich kann mir bei dem Match wirklich alles irgendwie vorstellen. Das kann für den einen oder den anderen jeweils in 3 Sätzen ausgehen. Das kann aber auch über 5 Sätze gehen. Und wir wissen da 6 Stunden noch nicht, wer das eigentlich gewinnt.
Mhm. Oji Aliasim, ganz kurz bevor wir zum Deutschen zurückkommen, spielt übrigens noch aktuell in Adelaide. Ja. Spielt dort im Halbfinale gegen Tommy Paul, der ein paar Schrittchen weiter unten im Draw auch sitzt. Tommy Paul übrigens, wenn das gewinnt, erstmalig in den Top 10. Aber wir werden es sehen. Frage, gut, es ist in Adelaide, aber da ist morgen am Freitag Halbfinale. Am Samstag ist Finale. Und bei den Herren ist es so, am Sonntag beginnen die Australian Open, es beginnt die untere Hälfte des Draws, also genau diese Hälfte, nicht komplett am Sonntag. Man kann also von ausgehen, dass wenn da nun ein Oshie Al-Yassim oder ein Tommy Paul im Finale stehen in Adelaide, dass sie vielleicht erst am Montag ran müssen. Aber Daniel, glaubst du, Vor- oder Nachteil noch bis Samstag ran zu spielen, wenn es dann Sonntag oder Montag gegebenenfalls gleich über 4 Gewinnen oder 5 Gewinnsätze geht?
Also ich weiß gar nicht, ob das statistisch irgendwie mal untersucht wurde, aber also dadurch, dass du natürlich die Gefahr hast, dass du über 5 Sätze spielen musst, glaube ich, ist es dann doch sogar echt immer noch schon eher heftig, ein oder? Nachteil. Ja, weil du natürlich dann noch immer noch einen Reisetag hast mit dem Sonntag und jetzt nicht einfach komplett regenerierst. Wobei gut, die werden wahrscheinlich sehen, dass sie irgendwie am Samstag dann schon schnell weiterkommen. Aber ja, also wie ich gerade sagte, ich weiß gar nicht, ob das auch das ein Faktor ist bei Oshie Al-Yassim, weil klar, jetzt aktuell wirkt er irgendwie doch ganz gut drauf und steht da jetzt im Halbfinale, aber wie gesagt, also Struff kann das auch gewinnen. Absolut.
Ich wundere mich halt, dass einer wie Oshie Al-Yassim das macht und in dieser Woche noch spielt, zumal er beim United Cup, er hat Taylor Fritz geschlagen, ne? Also. Scheint er jetzt auch nicht so komplett außer Form zu sein und hat dann irgendwie in 3 Sätzen, ich glaube, gegen Borna Coric verloren. Aber wie gesagt, scheint er jetzt nicht so komplett außer Form zu sein. Hat da Spielpraxis gesammelt schon zu Beginn dieser Saison. Also für mich ist das nicht so richtig nachvollziehbar, warum er das macht. Ich kann mich aber halt erinnern, dass er das öfter mal macht. Er hat auch vor dem French Open gerne noch als Lyon, glaube ich, das Turnier davor war, direkt dort gespielt und so. Also es scheint vielleicht dann auch einfach seine persönliche Präferenz zu sein, direkt davor irgendwie im Rhythmus zu sein und Spielpraxis zu haben und Wettkampftennis zu spielen.
Ja. Dahingehend wird es wahrscheinlich, um zu den Deutschen zurückzukommen, Dominik Köpfer gegen Jordan Thompson relativ schwer haben, sage ich jetzt mal, auch wenn er sich durch die Quali gespielt hat, aber natürlich gegen die Home Crowd. Das ist sicherlich kein einfaches Erstrundenlos für Dominik Köpfer, aber Henrike, kann man das von Alexander Zverev behaupten, dass es einfach ist gegen Luca Pui, oder ist das einfach nur mit voller Respekt der alte Name, der da noch glänzt? Denn er tritt mit einer Wildcard an, der Luca Pui.
Bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich bei Oshie Al-Yassim noch mal eins einwerfen.
Oh, sorry.
Oder bei der ganzen, wusste ja nicht, bei der ganzen Geschichte. Es ist natürlich manchmal auch immer die Frage, was will jemand erreichen? Denn wenn er jetzt, sagen wir mal, ins Finale kommt von einem 250er-Turnier und es dann auch noch gewinnt, dann hast du halt 250 Punkte. Dafür musst du bei einem Grand Slam ins Achtelfinale kommen, um 200 Punkte zu kriegen. Das ist dann halt so die Frage, ne? Je nachdem, das kann manchmal auch so ein Rechenspiel sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass es bei Oshie Al-Yassim ist. Dafür steht er eigentlich schon ein bisschen zu hoch. Aber ich sag mal so, wenn du da ein bisschen niedriger gerankt bist und du dann es schaffst, vor so einem Grand Slam bei so einem kleineren Turnier sehr weit zu kommen, dann kann sich das punktemäßig durchaus auch rechnen, zu sagen, ich spiele das dann. Das wollte ich nur als Aspekt mal mit einwerfen, dass das bei manchen noch eine Überlegung sein kann, wo habe ich mehr von.
Aber das stimmt, aber er könnte natürlich auch bei unserem Tippspiel mitmachen und bei Damen und Herren einfach nur in die dritte Runde kommen, dann kriegt er auch 200 Punkte.
Ja, allerdings zählen die noch nicht für die Weltrangliste. Wir arbeiten dran, aber noch ist das nicht so.
Aber sag mir, Alexander Zverev jetzt auf dem Weg zu seinem ersten Grand Slam-Titel?
Ja, ich meine, Zverev hatte die ein oder andere Rostigkeit, die man so am Anfang des Jahres noch hat, finde ich, hat unterm Strich aber ganz gut gespielt. Und ich glaube auch, dass seine Armverletzung da, die ihn davon abgehalten hat, gegen Kasachstan beim United Cup anzutreten, glaube ich, auch mehr so eine Vorsichtsmaßnahme war. Ich sehe jetzt nicht, wie Lucas Pouille ihn davon abhalten sollte, weiterzukommen. Aber ich weiß nicht, so eine Rechtszweifel bleibt mir bei Zverev ja irgendwie immer erhalten, ne? Weil man es von ihm ja so kennt, dass er ja gut ist dafür, mal die Extraschleife zu drehen. Aber so wirklich überzeugt bin ich nicht. Und dann hat Zverev eigentlich ein ganz gutes Viertel, wenn da nicht ein gewisser Nick Kyrgios wäre, falls er überhaupt so weit kommt. Aber dritte Runde Zverev-Kyrgios, da würde die Hütte brennen.
Da würde die Hütte definitiv brennen. Und das wäre meine Frage an euch noch, bevor wir auf die andere Hälfte des Tors. Na, wir müssen natürlich auch noch gleich kurz über Carlos Alcaraz. Also kaspern wir erstmal noch kurz Zverev und Kyrgios ab. Schwelli, sehen wir Kyrgios gegen Zverev in der dritten Runde? Und wenn ja, wer von den beiden gewinnt dann die Australian Open?
Ja, schöne Frage. Also ich verlasse mich bei Nick Kyrgios mittlerweile auf gar nichts in jedweder Richtung. Er bereitet diese Australian Open ja auch verbal in jede Richtung vor und sichert sich ab. Mal zählen für ihn dann doch jetzt nur noch Grand Slams und er will noch mal einen gewinnen. Mal ist es ein Miracle, ein Wunder, wenn er überhaupt antreten könnte in Melbourne. Jetzt hat er sich auch noch, glaube ich, irgendwie eine Bauchmuskelverletzung zugezogen und konnte deswegen den Showkampf gegen Djokovic nicht machen. Ich glaube, nachdem er jetzt seine Auslosung gesehen hat, wieder mehr daran, und ich die auch gesehen habe, dass er tatsächlich antreten wird, weil er sich da was ausrechnet, zumindest mal eine Runde oder zwei zu gewinnen. Aber ganz ehrlich, ich bin müde dieses Themas.
Das Thema ist durch, oder?
Wirklich. Also solange er auf dem Platz steht und nicht weder auf X tippt noch ansonsten viel erzählt, gucke ich mir das gerne an, aber den ganzen Rest versuche ich auszublenden. Es hat so ein Niveau, das ich eigentlich ansonsten nur so aus Deutschrap oder so kenne. So,
Das ist etwas ermüdend, ja.
Ja, es ist wirklich so eine, es ist wie so eine Promophase, die er da durchzieht. Also ich will was rausbringen. Das sind bei ihm jetzt die Teilnahme an den Australian Open. Ich bin mir aber nicht so sicher, wie das ankommen wird und ob es da so gut sein wird und so. Also fange ich dann auch mal Beef mit jemand anderen an und suche Streit im Internet. Das ist jetzt Jannik Sinner. Oder von mir aus auch Andy Roddick, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ich habe keine Ahnung, ob er das bewusst so alles so macht oder ob sein Management das bewusst so macht. Es ist auf jeden Fall die richtige Influencer-Strategie. Ob es die richtige Tennis-Strategie ist, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, ihm geht es auch nicht mehr darum. Es geht da bei ihm längst um was anderes. Auch da bin ich mir nicht so sicher, ob ihm das überhaupt bewusst ist. Aber es ist eigentlich wie immer bei ihm. Er sichert sich schon im Vorhinein ab. Guck mal, wenn er jetzt doch irgendwie erste, zweite Runde rausgeht, dann war es ja ein Wunder, dass er überhaupt antreten kann. Und da kann er drauf stolz sein. Und wenn es irgendwie anders wird, dann kann er ja erst recht drauf stolz sein und hat es wieder allen gezeigt, dass er nur von der Couch aufstehen muss und jeden schlagen kann und so. Ja, wie gesagt, es ist Malen nach Zahlen bei ihm. Immer dasselbe Muster.
Deswegen vielleicht dann eben von der möglichen oder auch unmöglichen Drittrundenpartie kommend her mal dann eher zu fragen, Alexander Zverev, sehen wir ihn im Halbfinale dieser Hälfte der Auslosung? Und wenn ja, gegen wen? Schwelli, was meinst du?
Ja, ich hab ja so ein bisschen provokant in der Tennismagazin-Kolumne geschrieben, dass Djokovic und Zverev sich in derselben Karrierephase befinden. Nämlich es zählt nur noch ein Grand Slam. Es fehlt nur noch ein Grand Slam-Sieg. Es ist jetzt egal, ob es jetzt der 25. ist oder der 1., aber der Rest ist eigentlich komplett egal geworden. Ich weiß, dass es da eben große Unterschiede gibt, aber ich finde, dass es beim Zverev jetzt wirklich irgendwo auch so ist. Auf allen anderen Ebenen hat er Erfolg gehabt und das Ding fehlt halt noch. Ich finde seine Auslosung jetzt nicht so schlecht, als dass man es nicht nutzen muss, zumindest wieder in so eine Position zu kommen, jetzt mal zu beweisen, dass es einem gelingt, im Halbfinale oder Finale etwas nach Hause zu bringen.
Aber ist das nicht bei Zverev so ein bisschen der Punkt? Weil ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mir seine Hälfte so angucke, Entschuldigung, dass ich hier so dazwischen
quatsche. Gerne.
Aber wenn ich mir seine Hälfte mal angucke, auch von den Top-Namen, die er erwischt hat, Rüd, Alcaraz und Djokovic, das sind jetzt, also es hätte ihn wirklich unangenehmer treffen können. Absolut. Ja, besonders wenn man total. den Belag nimmt und auch
den im direkten, gerne spielt.
So im direkten Vergleich. Ich meine, ja, da wären Tommy Paul jetzt dann, sagen wir mal, im Viertelfinale der unangenehmste, aber dann auch wieder die Frage, wie fit bist du denn nach der ganzen Turniergeschichte? Jetzt in Auckland viel gespielt und dann die ganzen Matches durchhecheln. Und auch wenn ich mir oben gucke, was da noch so an Top-Leuten drin ist, also wirklich, er kann sich über seine Hälfte nicht beschweren. Aber Absolut. Dann ist es doch genau der Punkt, dass ich da dann immer so in den Zweifel komme, dass ich mich frage, schafft er es jemals, diesen eigenen Zweifel so abzulegen? Also würde ein Zverev jetzt genauso wie wir auf dieses Ding gucken und sagen, ja, also könnte ich doch eigentlich ziehen. Weil das ist das so ein bisschen für mich. Ich glaube übrigens nicht an die Theorie, dass die Spieler wirklich nicht aufs Draw gucken. Also halte ich ja für absoluten Käse. Aber ist meine persönliche Meinung.
Also sein Anspruch mit dem Jahr, das er gespielt hat, mit dem, jetzt lass mal den Bizeps vom United Cup einmal kurz außen vor, mit der Form, in der er sich befindet, wenn er die hat sozusagen konservieren können über den Winter, dann muss das Halbfinale für ihn hier ganz klar, das klingt jetzt hart, das Minimalziel sein. Und da wird er froh sein, dass ein Halbfinale ist immer schwer, aber da wird er froh sein, dass ein Gegner nicht Sinner, nicht Fritz und nicht Medvedev heißt, sondern eben so hart klingt Djokovic oder Alcaraz. Denn die beiden hat er schon knacken können, ne? Und ich glaube auch, dass er, auch wenn ich meine, dass jemand anders durchgeht, ja, aber wenn er eine Chance hat im Halbfinale, dann gegen einen dieser beiden Spieler. Ich glaube nicht, dass er gegen einen Sinner auf der anderen Hälfte durchgekommen wäre oder seine Nemesis Taylor Fritz. Also insofern für Zverev eine sehr gute Auslosung.
Daniel? Man kann es ja jetzt auch, oder, man kann's ja jetzt sorry. Auch mal po- Sorry, ja, man kann es ja jetzt auch mal positiv sagen. Es hört sich auch alles jetzt so ein bisschen sehr negativ an in Bezug auf Zverev, finde ich. Also diese Aussetzer in ganz frühen Runden beim Slam sind ja eigentlich schon etwas länger her. Ja. Ja, also ich versuche es jetzt mal ins Positive zu verkehren. Also kann es für ihn ja nur der Anspruch sein, dann in den späten Runden sich mal zu beweisen. Und um es da auch noch mal ein bisschen ins Positive zu kehren, ja, er hat es bisher nicht nach Hause bringen können. Wenn wir jetzt rein auf Endspiele gucken, haben wir da aber eben auch Erfahrungswerte aus genau zwei Endspielen, wo es nicht geklappt hat, trotz Führung das nach Hause zu bringen. Und wenn ich dann zum Beispiel auf jemanden gucke, den wir auch heute schon mal erwähnt haben, nämlich Andy Murray, wie viele Endspiele hat der verloren, bevor es dann mal geklappt hat. Zugegebenermaßen hat er die nicht mit solchen Führungen meiner Erinnerung nach verspielt, wie es Zverev gemacht hat.
Müsste ich tatsächlich mal nachgucken. Aber es waren schon ein paar.
Aber dennoch, also es ist jetzt auch nicht so, so was Julien Benneteau, der irgendwie 12 Endspiele am Stück verloren hat oder so. Also so ist es ja nun auch nicht. Und wenn du Tausender gewinnst und Olympia gewinnst und und diverse andere Sachen auch gewinnst, dann kannst du jetzt auch nicht so ganz das Nervenbündel sein, was gar nichts mehr übers Netz bringt, wenn es um die Wurst geht. Also von daher, ja, ich sehe diese Problematik, aber so diese Zwangsläufigkeit, dass das nie was wird, sehe ich jetzt.
Nee, das wollte ich auch gar nicht damit sagen, um Gottes Willen. Also ich denke auch, dass ich glaube, dass vielleicht Zverev nicht der Kandidat ist, der jetzt wie, weiß ich nicht, einen Alcaraz oder einen Sinner die Chance darauf hat, wirklich Zahlen gut zu machen bei Grand Slams und da wirklich in höhere Zahlen zu rutschen. Wobei ich mich sowieso frage, ob die Zeit, naja, vielleicht auch nicht so ein bisschen um ist, dass wir da jetzt bei mehreren Spielern da in die um die 20 Grand-Slam-Siege, also Titel kommen, in die Regionen kommen. Das wahrscheinlich nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der so ein Andy Murray ist, wie du das sagst, dass er dann in diverse Finals kommt und dann halt irgendwann auch mal eins zieht. Ich finde es nur bei Zverev so interessant, dass ich immer so das Gefühl habe, und ich meine, ich kenne den Mann nicht, ich kann auch völlig daneben liegen, dass bei ihm immer so die Sache ist, dass er bisher selber, also er machte immer den Eindruck, dass er selber nicht immer so dran glaubt, es ziehen zu können. Ich habe immer so das Gefühl, dass bis zum Finale, da diese Überzeugung da ist, das Ding ziehe ich, also das Match gewinne ich, und im Finale dann dieser Zwang ist zu gewinnen, so groß wird, dass es ihn irgendwie zurückhält. Es ist immer so ein bisschen mein Eindruck, dass er es irgendwie zu viel möchte oder keine Ahnung. Aber ich psychologisiere jetzt hier auch enorm und frage mich gerade, Daniel, haben wir dich verloren oder bist du noch da?
Ich bin auch voll und ganz dabei, ja.
Siehst du mal.
Hast du eine Meinung? Du kriegst nämlich gleich eine absolute Spezialfrage. Also beantworte bitte diese einfache Frage erstmal. Was ist mit Alexander Zverev?
Die einfache Zverev-Frage, ja. Also ich habe es schon mal gesagt, also wir kennen ihn halt alle nicht persönlich. Wir nehmen ja nur das wahr, was er so in Interviews erzählt. Und ich meine, ich finde ihn zum Beispiel gerade, was so Interviews angeht oder auch Pressekonferenzen, eigentlich immer viel besser, als er gemacht wird. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass wenn ich ihn spielen sehe, also auch damals in den Grand-Slam-Finals, wo er dann irgendwie noch am Ende verloren hat, dass er da irgendwann hat die Schultern hängen lassen oder sowas. Ich meine, natürlich macht das psychologisch sicherlich was mit dir, aber ich glaube, dass das auch ein Punkt sein wird, woran er stets arbeitet. Der wird seinen Grand-Slam gewinnen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und wahrscheinlich wird es sogar so, wie irgendwie der Tennisgott will, am Ende das irgendwie das Turnier sein, wo wir es am wenigsten erwarten, nämlich dass er dann immer mal Wimbledon gewinnt oder sowas. Aber,
nein.
Aber, nein. Ja, wer weiß.
Totales
Es wäre natürlich, wirklich so dramatic irony oder wie immer man das nennt.
Im Endspiel gegen Nick Kyrgios, das wäre es
ja.
Doch.
Ja. Ja. Und danach beendet er seine Karriere, weil er sagt, geiler kann es jetzt auch nicht mehr werden.
Also Kyrgios meinst du jetzt, ja, genau.
Und Zverev. Ja. Und dann werden sie Best Buddies und reiten gemeinsam in Australien in den Sonnenuntergang.
Nee, aber also worauf ich hinaus wollte, und das hat, glaube ich, Tobi auch gerade noch mal gesagt, dass er alles so aufgezählt hat, was er schon gewonnen hat. Alexander Zverev ist ein Spieler, dem man komplett alles zutrauen muss. Und der sicherlich auch noch mal auf Platz 1 in der Weltrangliste stehen wird. Ja, von daher, es ist natürlich so ein Thema, da können wir jedes Mal uns ewig lange drüber reden. Aber ich muss halt letztendlich einfach sagen, ich habe keine neuen Ideen mehr und lass ihn halt jetzt einfach mal machen.
Ja, vielleicht ist das die beste Herangehensweise. Und wir werden ja gleich am Ende sehen, ob ihr tippt, dass es gewinnt oder ob Alcaraz oder Djokovic oder wer auch immer, vielleicht auch Jack Draper als Überraschung da durchgeht. Aber auch in Hinblick auf die Zeit, die uns nämlich davon läuft, müssen wir uns die obere Hälfte auch noch angucken. Und Daniel, ich habe dir gedroht, Spezialfrage, keiner kennt Nicolas Jarry so gut wie du. Ja, du hast ihn beim Challenger in Lüdenscheid bis ins TZ studiert. Ist er der Stolperstein für Jannik Sinner in Runde 1?
Ich kann sogar stolz sagen, ich habe sogar schon sein Kind auf dem Arm gehabt.
ja, dann. Ja,
aber das war, glaube ich, in dem Sinne nur Mittel zum Zweck, weil er an die Tennistasche musste. Nee, Spaß beiseite.
Du hast ihm aber noch nie ein Nahrungsergänzungsmittel angerührt, oder?
Ihm noch nicht, anderen Spielern schon. Aber die sind bisher immer alle gut durchgekommen durch die Kontrollen.
Die sind bisher durchgekommen.
Richtig.
Gott, an, woran das
also es hat es ja in sich Jannik Sinner.
ja, das ist so ein bisschen die Frage.
Gegen Nicolas Jarry.
Hat es das wirklich in sich? Also,
ja, unter WADA-Gesichtspunkten schon.
Ja, also genau.
Dürfte ich jetzt bösartig sagen.
Das stimmt, ist quasi ein Derby, wenn man so möchte. Ja, also ich glaube schon, dass Jannik Sinner das gewinnen wird.
Unter Vorbehalt,
ja, genau. Nein, also ich glaube schon, dass Jannik Sinner das gewinnen wird, dass der auch mit einer guten Form in Melbourne aufschlagen wird. Aber klar, also dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt glatt in drei Sätzen durchgeht, nicht unwahrscheinlich, aber ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie so ein Fünf-Satz-Ding wird, wo sich dann einer von beiden irgendwie auf der letzten Rille weiterschiebt.
Nein, absolut. Da bin ich vollkommen bei dir. Und wenn man mal von ausgeht, dass der gute Jannik Sinner dort topfit antreten wird, dann hat er, wenn ich das so bösartig sagen darf, mit Abstand vielleicht sogar das leichteste Viertel in diesem ganzen Turnier erwischt. Zumindest wenn man einfach seine Gesamtform 2024 mal nimmt als der Überspieler. Da sehe ich jetzt keinen, wirklich keinen in diesem gesamten Viertel, ob es Dimino, Cerundolo, Khachanov, Tsitsipas, Rune, Hurkacz oder Kobolu sein sollten, die ihn irgendwie auf dem Weg ins Halbfinale stoppen sollten.
Hallo, Manarino?
Ja, das musste natürlich vom Liebhaber des französischen Tennis kommen, das ist klar. Ja. Ein anderer wird Alexander Bublik in den Ring werfen und Henrique vielleicht Jannik Hanfmann?
Unbedingt.
Nur um darauf hinzuweisen, als auch hier, im Gegensatz zu den Damen, auch hier ein weiterer Deutscher mitspielt, genauso wie Daniel Altmaier, der in der unteren Hälfte dieser oberen Hälfte ist, also in dem zweiten Viertel sozusagen. Schwelli, die Deutschen hier auf dieser Seite hier, Daniel Altmaier gegen Francisco, wunderschöner Name, Kommissarna.
Ja, Argentinier in Australien auf Hartplatz, wenn du selbst so um die 90 jetzt, glaube ich, im Moment liegst in der Weltrangliste, das sollte man schon als Chance sehen, würde ich sagen.
Daniel Altmaier ist ja fast ein halber Argentinier, so viel wie der in Argentinien trainiert.
Das stimmt wohl und ich habe auch meist mehr Vertrauen auf Sand in ihn. Ja. Allerdings, er hat auch schon ganz schön zum Beispiel gegen einen Jannik Sinner auf Hartplatz gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Also es ist da jetzt auch nicht, ist kein komplett Blinder auf Hartplatz. Also ich sehe das als Chance für ihn, durchaus die zweite Runde zu erreichen. Da würde es dann allerdings gegen Monfils oder Pericard ist es, glaube ich, ne? Das ist auch ein schönes Duell. Ein französisches Duell, da komme ich vielleicht gleich auch noch. Es gibt unheimlich viele Länderduelle oder Derbys.
Das ist mir auch aufgefallen.
Ne? Aber wie gesagt, eine zweite Runde, meine ich, kann da drin sein. Und das ist ja punktemäßig und auch finanziell für einen wie Altmaier nicht komplett unwichtig, ne? Anders als jetzt vielleicht für einen Alexander Zverev.
Siehst du, Daniel, das ähnlich bei Jannik Hanfmann? Chancen auf die zweite Runde? Ja, oder? Also es ist kein Selbstläufer gegen Marcos Giron aus den USA. Natürlich gelernter Hartplatz-Spezialist. Aber durchaus Chancen, eine zweite Runde zu erreichen, oder?
Durchaus, ja. Zweite Runde, je nachdem vielleicht sogar auch, dass es in die dritte Runde geht. Gegen Sinner hätte ich jetzt auch gar nicht für unmöglich.
Das wäre doch schön. Drücken wir den beiden doch mal aus deutscher Sicht die Daumen. Und ansonsten, Schwelli, du hast es angesprochen, eine Menge an Derbys, ja. Matteo Arnaldi gegen Lorenzo Musetti, ja. Dann natürlich der Hingucker. Ich denke, das ist so ein Spiel, da wird vielleicht sogar auch Henrique sich den Wecker stellen. Monfils gegen Petri Perica. Ist das so
Ja.
nach deinem Geschmack?
Ich sag mal so, man wird in dem Monfils-Match selten richtig schlecht unterhalten, ganz egal, wer auf der anderen Seite steht. Aber mit Petri Perica hat man natürlich jetzt auch einer, der den Zauber gut mitmachen kann, ne? Also, wenn das zu einer halbwegs vertretbaren Zeit läuft, kann man sich das mal antun, glaube ich.
Durchaus, durchaus. Und sag mal, Daniel, Holger Rune, der meandert irgendwie so durch die ATP-Tour gefühlt so seit 18 Monaten, ist immerhin noch an 13 gesetzt. Aber also wenn es blöd läuft, fliegt er jetzt da auch wieder in der ersten Runde raus, oder? Cheechen Chung, ganz dankbarer Gegner, ja, ein circa 2,80 Meter großer Chinese, der draufhaut wie blöd.
Ja, das ist so ein Gegner halt, wo du die Nerven nicht verlieren darfst. Und das ist natürlich gerade bei Holger Rune so ein Ding. Auch so ein Spieler, den ich wirklich überhaupt nicht mehr greifen kann. Also sowohl auf dem Court als auch drumherum. Ich habe manchmal den Eindruck, der hat sich irgendwie auch mit diesen ganzen Coaching-Wechsel etc. auch in der Tennisszene so einen Ruf erarbeitet, dass er sich eigentlich schon irgendwie ganz viel verbaut hat. Vielleicht täuscht das auch, aber ja, sicherlich wird den jetzt niemand, glaube ich, als leicht handelbaren Charakter irgendwie beschreiben. Was da jetzt spielerisch kommt, ja, also muss ich auch sagen, weiß ich nicht, wie weit das gehen kann. Weil, also gerade auch wenn man dann guckt, eine zweite Runde gegen Berrettini und oder Cameron Norrie, das ist halt natürlich jetzt auch nicht gerade eine einfache Auslosung.
Total. Und das wiederum ist mir aufgefallen, gerade im Herren-Draw, dadurch, dass so wahnsinnig viel Bewegung drin ist und auch Bewegung inzwischen von den Weltranglistenplätzen, hast du einfach auch Partien, die in der ersten Runde sind. Die waren vor 2 Jahren, war das noch hier, egal wie man nun zu einem Spielertypus steht, aber Cameron Neu gegen Matteo Berrettini, ja, beide schon Top-10-Spieler, jetzt noch nicht mal gesetzt, duellieren sich da in Runde 1. Ich meine, das ist schon so gesehen ein Kracher-Match, ja. Du hast einen alten Haudegen, einen alten, im wahrsten Sinne des Wortes, Schwelli, Hartplatz-Haudegen wie Bautista Agut, ja, gegen einen Denis Schapowalow, der immer noch jung aussieht, aber gefühlt inzwischen für mich irgendwie bald 53 ist, so lange wie wir den schon begleiten. Aber Schwelli, also es sind eine Menge Erstrunden-Matches, oder?
Ja, finde ich auch. Also es ist fast schon Diss, hinter wen ich dann hier oder hinter welche Begegnung ich kein Ausrufezeichen gemacht habe hier in der oberen Hälfte. Will ich gar nicht nennen, weil da ist so viel dabei, was von dem Namen oder von der Konstellation für mich sehr, sehr interessant ist. Ja, du hast recht, so ein Schapowalow, wo du dich auch fragst, hat er die Zukunft eigentlich schon hinter sich?
Oder beginnt sie
Möchte hier,
erst?
oder beginnt sie erst? Ich habe da jetzt auch an Alexander Zverev nochmal gedacht und ob wir da nicht auf unglaublich hohem Niveau jammern. Nicht nur, wenn ich das mit einem Schapowalow vergleiche, der nie so weit wie Zverev war, aber wo man auch als der neu in die Szene gekommen ist, vielleicht viel mehr erwartet hat, wo es da hingehen kann. Ich möchte auch in dem Zusammenhang gerne auf Stefanos Tsitsipas hinweisen, bei dem ich auch mal gedacht habe, dass er näher an einem Grand-Slam-Sieg dran ist als Alexander Zverev. Und jetzt ist er an 11 gesetzt und spielt erste Runde gegen Alex Michelsen, der auch mittlerweile so in 40ern, glaube ich, steht. Also das ist jetzt auch kein Selbstläufer unbedingt. Und schon gar nicht würde ich jetzt sagen, ich habe ein gutes Gefühl, dass wir Stefanos Tsitsipas irgendwie in den späten Runden dieses Turniers noch sehen werden. Also so kann es auch laufen.
Definitiv.
Und es ist, glaube ich, sehr, sehr viel Kopfsache auch dabei, weil wie war der Begriff gerade bei Rune? Meandern durch die Felder?
Ja.
Bei Tsitsipas habe ich so ein ähnliches Gefühl, dass der irgendwie so total seinen Fokus, und das hat er ja, glaube ich, auch selber mal gesagt, irgendwann im letzten Jahr verloren hat und gar nicht so klar ist, hat der überhaupt noch die Motivation, um irgendwie größer was zu reizen, neben auch Verletzungsproblemen und allen möglichen, was er so hatte. Und ja. Social-Media-Aufgaben mit Paula Badosa.
Total. Und Henrike, dann bevor wir noch dazu kommen, wen ihr jetzt eigentlich am Ende das ganze Ding gewinnen seht, es gibt ein Erstrundenmatch, das hat sich erst heute kristallisiert durch den Fakt, dass ein Qualifikanter antritt, aber ich könnte mir vorstellen, dass der gute André Rublev, der ja auch irgendwie immer noch drauf wartet, hier bei einem Grand Slam mal hier Halbfinale oder sowas zu erreichen, der in seinem Viertel es auch nicht einfach hat, ja, da ist auch so eine Kanone wie Ben Shelton mit dabei, Taylor Fritz, der Bombeck drauf ist und kommt dann in Medvedev, gerade zum zweiten Mal Vater geworden. Aber André Rublev hat es mit Joao Fonseca zu tun. Und das ist ja so, habe ich mir sagen lassen, so dass der neueste heiße Scheiß aus Brasilien, oder?
Ja, bin ich auch drüber gestolpert, als ich mir das Draw einmal angeguckt habe. Hat sich Rublev sicherlich vielleicht auch leichter vorgestellt, wobei man bei André Rublev ja auch nie weiß, ob er nicht sowieso so ein Dauerverzweifelter ist vom Typ. Ich frage mich wirklich, ob der jemals so richtig glücklich mit seinen Jaws oder was auch immer geht. Fonseca hat die ATP Next Gen Finals, oder nee, andersrum, Next Gen ATP Finals ist, glaube ich, der offizielle Titel gewonnen.
Ja.
Und ja, kann man sich jetzt fragen, was man davon halten will oder nicht, aber er ist sicherlich nicht ganz schlecht drauf. Hat jetzt in Canberra auch einen Challenger gewonnen und hat sich halt durch die Quali gearbeitet. Insofern könnte man sagen, er ist gut drauf. Ja, muss man mal gucken. Also, weiß ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Fonsecas erstes Grand Slam ist oder nicht. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Das ist auch immer so eine Sache, dann, wenn es dann drum geht und mal auf drei Sätze, ist ja auch noch mal so eine Erfahrungsgeschichte. Dafür habe ich zu wenig von Fonseca gesehen, um da richtig beurteilen zu können, wie der sich so im Match selber verhält. Ja, aber man hätte es leichter treffen können. Das stimmt auf jeden Fall. Also überhaupt dieses Viertel, in dem sich Rublev bewegt, ist auch nicht das angenehmste von allen möglichen.
Nein, definitiv nicht, denn ich habe schon gesagt, da toben auch Leute rum wie Ben Shelton, der mit seiner Aufschlagstärke sicherlich auch auf dem schnellen und heißen Belag von Melbourne nicht zu unterschätzen ist. Bei Daniel Medvedev dürfen wir gespannt sein. Von dem hat man jetzt ganz, ganz, ganz wenig gehört. Klar, der hatte freudigere Dinge zu tun, nämlich die Geburt seines zweiten Kindes zu feiern. Aber insgesamt glaube ich, wenn man das jetzt nochmal so Revue passieren lässt, es erübrigt sich fast, Schwelli hat es gesagt, fast die Frage, welches Match soll ich denn angucken in den ersten Runden? Denn es sind fast nur gute Matches. Das Ganze geht los in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Schnallt euch an. Ja? Also nicht erst Montag, sondern Sonntag Australien. Das heißt für uns Samstag auf Sonntag Nacht geht's los. Es beginnt bei den Damen der obere Teil des Feldes zu spielen, da aber auch nur eine auserlesene Anzahl von Matches, wird dann fortgesetzt am Montag. Bei den Herren spielt zuerst ein paar Leute aus dem unteren Teil des Draws, wird dann ebenfalls Montag fortgesetzt. Das Ganze gibt es wieder zu sehen bei Eurosport. Lange nichts mehr gehört davon, Mensch, ja, bei Eurosport. Und aber bevor wir uns das da angucken, jetzt die Frage, wer gewinnt den beiden Herren, Daniel?
Tja. Die Frage ist fast, ist es so schwer wie lange
nicht?
Ist es so schwer wie lange nicht oder kommt uns das irgendwie nur so vor? Also man kann natürlich irgendwie so diesen Sicherheitstipp gehen und sagen, Sinner, weil der dann am Ende doch einfach irgendwie gut drauf ist und sich da so durchspielt, Titel am Ende verteidigt. Ich bin ja geneigt, Zverev zu sagen, aber ich weiß nicht, ob das nicht jetzt so eine neue Taktik ist von mir, dass ich einfach sage, Zverev gewinnt das. Und wenn das dann immer mal wirklich gewinnt, kann ich sagen, ja, seht ihr, ich hab's euch ja gesagt.
Nee, das ist meine Taktik. Das
kannst du okay, mir nicht nee, wissen, dann nehme ich eine andere und dann sage ich sogar mal wirklich ganz gelangweilt, dass Jannik Sinner gewinnt am Ende.
Okay.
Und danach dann gesperrt wird.
Ja, das kann durchaus passieren. Dann kann er sich ausruhen bis Barcelona oder so oder Monte Carlo. Und habe ich da dann rausgehört, Schwelle, dass du also sagst, Zverev gewinnt?
Ja, nicht unbedingt mit dem Brustton der Überzeugung, aber als kein Ding der Unmöglichkeit sage ich das jetzt einfach mal, weil nämlich Taylor Fritz schon in der ersten Runde gegen Jensen Brooksby rausfliegen wird, der mit seinem ganz fiesen, unorthodoxen Tennis den entnerven wird, wie ich das so beschrieben habe, in einer Day-Session in gleißender Sonne irgendwie auf dem nur drittgrößten Platz oder so. Und was mit Sinner passiert, das muss ich mir noch überlegen, weiß ich nicht genau. Vielleicht, ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, was mit Daniel Medvedev ist. Der ist ja eigentlich so ein bisschen auf dem, naja, absteigenden Ast gewesen, so im letzten Jahr. Da habe ich ihm eigentlich nicht mehr so den großen Wurf zugetraut. Sehe ich jetzt eigentlich auch nicht so, aber ich bin mal gespannt. Für mich ist er so einer, der so mit Hormonausschüttungen, Glückshormonen aufgrund der neuen Vaterschaft irgendwie dann vielleicht doch da durchspazieren kann und ein bisschen das Ganze durcheinander wirbeln kann, was man ihm vielleicht so vorher gar nicht zugetraut hätte. Auf der anderen Seite kann er natürlich auch ganz früh rausfliegen, weil er viel mehr Bock hat, nach Hause zu fliegen zu seinem zweiten Kind. Weiß ich nicht. Aber ich sag tatsächlich Zverev.
Und Henrike?
Ach ja. Ja, ich schließe mich einfach beim Schwelli an. Zverev belehrt mich eines Besseren. Der hat unseren Podcast gehört und sagt, der dummen Kuh zeige ich es jetzt. Und wird es. Weil ich mir gerade denke, ja, es gibt ein paar Namen, die man durchspielen kann, aber hinter jedem kann man Fragezeichen packen. Deswegen denke ich mir jetzt halt, warum nicht? Nehme ich den.
Und ich ergänze es, dass wir wenigstens einmal über ihn gesprochen haben, Carlos Alcaraz. Du nimmst Alcaraz. Aber ich sage das bewusst nicht, weil er mir vom Spielstil her am meisten Freude natürlich vermittelt und weil ich es ihm gönnen würde oder sonst was, sondern wirklich, weil wir überhaupt nicht über ihn gesprochen haben. Und er uns
was wirklich Wahnsinn. Was wirklich Wahnsinn ist, ne? Der hat zwei Grand Slams im letzten Jahr gewonnen und ich will nicht sagen, dass er unter dem Radar fliegt, aber dadurch dass hinten raus dann nicht mehr so viel kam im letzten Jahr und er jetzt halt auch nicht gespielt hat, ist da halt so ähnlich wie bei Sinner so das Fragezeichen da, was dafür spricht, dass seine Karriere aber glänzend weitergeht, ist ein Filmchen, das ich heute gesehen habe. Er hat sich jetzt scheinbar angewöhnt, die Wasserflaschen oder die Getränkeflaschen ähnlich akribisch aufzustellen wie ein gewisser Raphael N. Und das ist für mich das erste Indiz dafür, dass es eine lange, erfolgreiche Karriere noch werden wird.
Aber weißt du, was lustig ist? Das habe ich tatsächlich, als es kamen ja Videos auf von Djokovic das erste Mal mit Coach Murray am Trainieren. Und ich hatte das so geguckt und im ersten Moment habe ich kurz dagestanden und gedacht, was macht Nadal da, bis ich dann geschnallt habe, dass er mit Alcaraz trainiert hatte. der ja jetzt nicht die totale Kopie ist von Raphael N., aber durchaus halt in manchen Schlag dann schon mal. Und da habe ich gedacht, okay, mein Hirn ist noch so in Trauer und möchte gerne Nadal zurückhaben. Aber weil du das jetzt gerade sagst mit den Flaschen, hatte ich tatsächlich auch kurz, weil das Wunschdenken größer ist die Realität bei mir.
Und ich hatte, als ich diese Fotos und das kurze Video gesehen habe von Djokovic und Murray, habe ich kurz überlegt und habe gedacht, was sagt der Murray jetzt zum Djokovic? Sagt er dem, du Nole, du musst mal ein bisschen früher ausholen oder so? Also was sagt der eine zum anderen da? Also
Sie haben ja jetzt auch mal wirklich zusammen trainiert, also so, dass Murray auch geschlagen hat auf der anderen Seite. Zu einer anderen Gelegenheit, vor ein, zwei Tagen oder was, stand Murray da wirklich so mit Schläger in der Ecke, so wie so richtig coachmäßig und hat die Bälle zugespielt. Und
mit seiner Yonex-Keule, so. Ganz ungewohnt nach wie vor.
Das fand ich schon irgendwo lustig. So, ne? Also,
total.
Das stand auf jeden Fall nicht auf meiner Bingo-Karte für dieses Jahr, dass es diese Konstellation geben wird. Haben wir heute gar nicht drüber gesprochen, bin ich aber tatsächlich im Zusammenhang mit Djokovic und Motivation und was da noch kommen kann, auch unheimlich gespannt, wie sich diese Partnerschaft fortschreiben wird und ob es dabei bleibt und ob sich das über mehrere Grand-Slam-Turniere, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Murray jetzt zu jedem Turnier mit Djokovic reisen wird, wobei Djokovic wahrscheinlich auch gar nicht so viele Turniere spielen wird, gehe ich von aus. Aber das ist was, auf das ich mich in diesem Jahr freue und was ich beobachten werde, wie sich das entwickelt.
Definitiv, und genau deswegen, und ihr habt es gerade, es wurde nochmal deutlich, weil dieses Turnier auf der Damen- wie auch auf der Herrenseite so pickepacke voll ist mit Stories, mit Erwartungen, mit Vorfreude. Genau deswegen haben wir über einen Spieler wie Carlos Alcaraz heute nur sehr wenig geredet, um überhaupt hier durchzukommen. Aber genau deswegen freuen wir uns auch so wahnsinnig drauf. Freuen uns auf Grigor Dimitrov gegen Fabio Fognini, auf Naomi Osaka gegen Caroline Garcia und. Mir bleibt an der Stelle nur euch ganz lieben Dank zu sagen. Danke Daniel, danke Schwelli, danke Henrike. Es war wie immer ein großer Spaß. Ich kann schon kaum erwarten, unsere Vorschau für Roland Garros aufzunehmen. Aber bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein hinunter. Bis dahin findet erstmal unser großes Tippspiel wieder statt. Wenn ihr es noch hört, rechtzeitig meldet euch noch an. Macht mit. Großes Spiel, großer Spaß, große Spannung, ganz ohne Geld, dafür mit ganz viel Spaß. Und wir bedanken uns bei euch, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen oder sonstiges habt, auch an Schwelli natürlich, dann könnt ihr ihn antexten. Der ist wie immer bereit, auf den typischen sozialen Medien, die es da gibt, Instagram, Facebook und so weiter, unter Sandplatzgötter. Dort könnt ihr ihm auch gerne Feedback geben und folgt ihm natürlich und seiner Berichterstattung zu den Australian Open. Uns entdeckt ihr wie immer unter Tennisproleten, auch auf allen sozialen Plattformen, die es so gibt. Im Moment auch noch inklusive X. Schreibt uns. Und ansonsten habt viel Spaß bei den Australian Open und wir hören uns in Kürze wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Und tschüss.